ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Ich begrüße ganz herzlich bei uns Professor Jörn Birkmann. Einen schönen guten Morgen.
Herzlichen Dank für die Einladung, Frau Köster.
Wenn bei Ihnen der Wecker klingelt, wohin gucken Sie als erstes?
Meistens, wo dann meine Hausschuhe stehen und wie man aufsteht. Das ist um 6 Uhr morgens, das ist relativ früh.
Wann kommt der Blick aus dem Fenster?
Sicherlich ein paar Minuten später, da ist dann sicherlich die Frage, aber es ist ja meistens jetzt so zu dieser Tageszeit
dunkel,
noch relativ,
ne?
Dunkel, genau, da sieht man noch nicht, ob es regnet oder schneit oder einfach sonnig ist oder hell.
Ja, Sie erforschen nämlich an der Uni Stuttgart extreme Ereignisse wie Hochwasser und wenn Sie das, was da draußen passiert, mit dem vergleichen, was in Ihren Forschungen rauskommt, also hinsichtlich Schutzmaßnahmen, damit es kein Hochwasser gibt, keine Überflutung, Autos nicht in Unterführungen vorlaufen, wie anders müsste denn eine Stadt, eine Region aussehen, wenn Sie uns mal so ein Bild zeichnen?
Das ist sicherlich nicht ganz leicht zu beantworten. Ich glaube, wir müssen so einen Unterschied machen zwischen der Frage, das Hochwasser, den Starkregen kann ich eigentlich nicht abwenden. Der kommt irgendwann runter. Das Hochwasser kann ich ein bisschen natürlich woanders herleiten. Aber ich kann die Auswirkungen dieser extremen Ereignisse verändern. Also es muss nicht sein, dass über 100 Leute im Ahrtal sterben oder dass man bei Hitzestress erhebliche Todesopfer zu beklagen hat. Das heißt, ich frage mich, wie kann man Städte umbauen oder Infrastrukturen so umbauen, dass man schadfreier solche Ereignisse übersteht. Und da können wir viele Beispiele nehmen, wenn wir jetzt hier im Stuttgarter Raum sind, beispielsweise auch Unterführung, da muss man natürlich die Frage stellen, warum fahren da noch Fahrzeuge rein, wenn es ein Starkregenereignis gibt?
Da höre ich raus, wir müssen ganz andere Fragen stellen als zuvor, oder?
Ja, wir müssen uns zumindest von der Idee verabschieden, dass das Wasser, zum Beispiel bei dem Thema Starkregen oder Hochwasser, das zentrale Problem ist. Es ist ein Faktor, aber natürlich auch, wie stark sind Leute exponiert, räumlich ausgesetzt, wie verwundbar sind bestimmte Bevölkerungsgruppen und was wissen wir über Vorsorge?
Heißt das, wir wissen, das Klima wird sich verändern, wir müssen damit leben, Anpassung ist immer so ein großes Wort. Müssen wir lernen, wie wir uns besser anpassen können? Ist das so der nächste Schritt?
Ja, man muss sicherlich genau nochmal die Frage stellen, wo haben wir Anpassungsoptionen, was sind auch Grenzen der Anpassung, aber was müssen wir auch verändern im Denken, auch bei Planungsprozessen selber. Wir haben früher mal sehr stark gedacht, egal ob am Neckar, am Rhein oder an der Donau, wir gucken auf diese Hochwassergefahrenkarten und wissen dann, wo das Wasser stehen wird. Heute sehen wir Starkregenereignisse, die treffen Schwäbisch Gmünd, Braunsbach, das Ahrtal und wir müssen
keiner
im Grunde
hätte damit gerechnet.
Genau, und wir müssen anders dann im Grunde auch denken oder Valencia. Das heißt, wir können nicht mehr davon ausgehen, dass wir das Wasser immer außerhalb der Stadt lassen, sondern auch Frage stellen, wie können wir die Stadt so umbauen, dass weniger Schäden auftreten, sodass das Wasser im Grunde schadfreier durch die Stadt selber fließt.
Wobei Sie jetzt sagen, ja, es liegt gar nicht so unbedingt am Wasser, aber ist der Wasseranteil nicht ein großer Faktor, dass es plötzlich Regenmassen und Mengen sind, die wir vorher gar nicht kannten?
Das ist sicherlich ein großer Faktor. Natürlich, wenn es erhebliche Regenmengen gibt, dann wird überall irgendwo wird zu einem Flutereignis kommen. Auf der anderen Seite ist natürlich entscheidend, wo haben Sie bestimmte Infrastrukturen stehen, sind Krankenhäuser vorbereitet. Wir haben gesehen, dass sehr viele Apotheken in Valencia getroffen wurden. Da kann man natürlich schon Vorbereitungen treffen und sich auf solche Szenarien vorbereiten. Man kann nicht alles abmildern, aber auch hier in Stuttgart können wir natürlich fragen, welche Unterführungen laufen denn voll und wie verhindern wir, dass Leute noch in diese Unterführung bei solchen vollgelaufenen Ereignissen fahren?
Wie bereiten wir uns auf Extremwetterlagen am besten vor? Wie sollten sich Städte und Regionen verändern? Professor Jörn Birkmann, Sie erforschen das an der Uni in Stuttgart. Jetzt an Weihnachten haben wir den 20. Jahrestag der Tsunami-Katastrophe. Das waren gigantische Flutwellen, starben 230.000 Menschen. Können Sie sagen, welche konkreten Lehren aus dieser Katastrophe für Hochwasserschutz und solche Ereignisse wie Tsunami, Flutwellen getroffen wurden?
Ja, beim Tsunami handelt es sich natürlich nochmal um ein Seebeben, etwas anders als bei einem Hochwasser, wo wir über die Einzugsgebiete mehr machen können. Aber man hat natürlich die gleiche Diskussion in Teilen wie nach den Hochwasserereignissen. Hier muss man beispielsweise Siedlungen woanders hinsiedeln. Kann man an Küstenzonen, darf man direkt am Strand bauen und Länder wie Indonesien oder Sri Lanka, die der Tsunami natürlich primär getroffen hat damals, haben auch Pufferzonen entwickelt und Umsiedlungsprogramme, ebenso Frühwarnung. Bei Frühwarnung war auch die Forschung beteiligt, das funktioniert heute besser. Aber man muss natürlich auch fragen, was sind die Wirkungen von Umsiedlungsmaßnahmen?
Gerade wenn es um Umsiedlung geht, wenn man da auf Stadt- und Landregionen guckt, wie bewegt sich das Wasser denn? Das war ja bei der Welle so, dass sie erstmal auf die Provinz Aceh im Norden Sumatras traf, dann die Hauptstadt Banda Aceh. Welchen Unterschied macht das auf, weil das Wasser sich ja anders in der Stadt bewegt als auf dem Land, oder?
Ja, die Rauigkeit ist natürlich entscheidend für die Energie, die Wellenenergie, die dann noch weiter existiert. Das heißt, wenn jetzt die ersten 100 Meter schon die Gebäude abrasiert wurden von dieser Tsunami-Welle, war die Welle danach nicht mehr so zerstörerisch, weil es geht ja nicht nur um das Wasser, sondern auch um die Geschwindigkeit und welches Material damit geschwemmt wird. In Aceh war das natürlich so auch kurz, also die Bruchstelle, wo sich die Tsunami-generierende Welle entwickelt hat, ist so kurz vor der Küste, dass diese Frühwarnzeit ein erhebliches Problem ist. Auch in Padang, also in Sumatra, wenn man sich das vorstellt, gibt es da erhebliche Herausforderungen. Sie können im Grunde nicht feststellen, ob ein Tsunami generiert wurde durch das Seebeben, sondern sie müssen vorher warnen, damit sich Leute überhaupt in Sicherheit bringen können.
Hat sich das denn verändert? Denn das war ja eine 1000 Kilometer lange Flutwelle. Ist die Vorwarnzeit inzwischen länger?
Nee, die Herausforderung besteht darin, dass sie im Grunde eine Art Simulation machen müssen. Kann dieses Seebeben Tsunami auslösen? Weil wenn sie dann die Tsunamiwelle selber detektieren, zumindest vor der Küste von Sumatra, ist es schon zu spät, weil eben sie brauchen mindestens 15 bis 20 Minuten, um die Bevölkerung auch warnen zu können, damit die reagieren. Ich war selber dort 2007 und dann hat es plötzlich auch gewackelt. Oder und das war schon ein komisches Gefühl. Rennen sie nach unten. Beim Erdbeben wollen sie aus dem Haus raus. Das könnte ja zusammenstürzen. Wenn sie überlegen, kann dann ein Tsunami kommen, dann müssen sie eigentlich wieder ins Gebäude, mindestens in den dritten Stock wieder rein. Also das sind schon komische Gefühle, die man hat.
Wie war das denn, als Sie das erlebt haben? Heißt das, dass es dort jetzt häufiger Vorwarnungen gibt und die Menschen einfach auch anders damit leben und umgehen? Wie haben Sie das erlebt?
Ja, man hatte ein bisschen das Problem, dass man natürlich mit einer sehr traumatisierten Bevölkerung zu tun hat. Da sind ja über 200.000 Leute wirklich auch ums Leben gekommen, großflächige Zerstörung. Und da hatten wir teilweise auch Warnungen, die durchgeführt wurden aus Jakarta. Und dann plötzlich waren 200 Leute tot, weil man eben wie bei einem Fußballstadionereignis eine Massenpanik hatte. Aber dementsprechend ist auch wichtig, dass man Leute trainiert, ranführt, wo muss man hinlaufen, und wenn es zum Beispiel keine horizontale Evakuierungsmöglichkeit ist, ist es wichtig, dass man Gebäude identifiziert, wo man sich vertikal, also in die Höhe, auch in Sicherheit bringen kann, und das wurde dann zunehmend auch als eine Art Programm entwickelt.
Das heißt, das Stadtbild sieht inzwischen komplett anders aus, als es früher war.
Ja, das ist, glaube ich, die Schwierigkeit. Man kann manche Städte natürlich nicht vollständig umbauen, die zerstörten Bereiche. In Aceh hat man ein Museum zum Beispiel gebaut, was sehr stark auch an diese Megakatastrophe erinnert. In Sri Lanka haben wir unterschiedliche Phänomene. Da haben wir teilweise Umsiedlungsprozesse, wo man erkennt, da hat sich eine Stadt verändert. Aber wir sehen genauso, dass wenn die Lebenssicherungsstrategien oder die Einkommensmöglichkeiten an dem neuen Umsiedlungsort nicht gegeben ist, zieht man trotzdem wieder natürlich in die Pufferzone oder in die Hochrisikozone der Küste.
Ja, weil man natürlich auch von anderen Umständen getrieben ist.
Genau, man sagt sich natürlich auch, wann kommt der nächste Tsunami? Vielleicht ist das erst in 100 Jahren und dann habe ich damit nichts zu tun. Und es gab natürlich auch teilweise Interpretationen, die sehr stark von Einstellung geprägt waren. Also ob ich auf eine Tsunami-Warnung reagiere, hängt ja unter anderem davon ab, ob ich der Stelle, die Tsunami-Warnung ausspricht, auch traue.
Ja. Sie sind in Ihrer Forschung ganz nah dran am Ahrtal. Sie begleiten den Wiederaufbau im Auftrag des Bundesforschungsministeriums. Juli 2021. Wissen Sie noch, als die ersten Meldungen dazu kamen, was Ihnen damals durch den Kopf ging?
Ja, das Komische ist, ich hatte 2 Tage vorher ein Interview gegeben. Da hatte es schon mal ein Regenereignis oder ein Starkregenereignis gegeben. Da dachte ich aber auch, das wird sich jetzt nicht so stark ausüben. Und ich glaube, auch von der Wissenschaft waren wir schon überrascht, dass es sein kann, dass im Jahr 2021 in einer Region in Deutschland über 100 Todesopfer geben kann durch so ein Starkregen-Hochwasserereignis. Das war schon immens. Und wenn man die Bilder der Zerstörung gesehen hat, dachte man schon, das sind fast kriegerische Auseinandersetzungen mit zerstörten Häusern. Teilweise nicht nur zerstört, sondern weggespülten Häusern. Das war schon enorm.
Ja, einfach unvorstellbar, was dann plötzlich zu sehen war. Niemand hätte damit gerechnet. Und dennoch, Sie haben dann auch beim Aufbau Kritik geäußert. Was ist da konkret Ihre Aufgabe?
Also wir haben vom Bundesministerium für Forschung und Bildung die Aufgabe gekriegt, den Wiederaufbau wissenschaftlich zu begleiten. Und das haben wir auch dann wahrgenommen. Es war natürlich so, dass wir eigentlich auch jetzt kein fertiges Produkt haben. Bei manchen Forschungsprojekten haben Sie ja ganz klar, hinterher kommt ein Frühwarnsystem raus oder irgendeine App. Aber dort war es dann so, dass wir im Grunde mit 13 Institutionen auch aus Deutschland dann ins Ahrtal gefahren sind, auch in Teile von Nordrhein-Westfalen, da mit Akteuren gesprochen haben, natürlich schon gesagt haben, was uns eigentlich wichtig wäre. Zum Beispiel die Frage, wie effektiv sind bestimmte Maßnahmen und wie akzeptiert? Weil bestimmte Maßnahmen mögen effektiv sein, wie die Umsiedlung, aber die werden nicht akzeptiert. Das hilft dann auch nicht. Und da haben wir dann auch vor Ort im Grunde Schadensaufnahmen gemacht, mit Leuten gesprochen, Planung diskutiert und natürlich die Frage gestellt, was müssen wir mehr machen, als nur die Schäden zu kompensieren?
Was hat dann Ihre Kritik gebracht am Ende? Wurde die gehört?
Ich glaube schon. Man hat auch in der Forschung das Problem, wir machen meistens Konzepte und versuchen die dann zu kommunizieren, dann hört es auf. Wir sind nicht wie bei einer öffentlichen Toilette, dass wir fragen, wie gut war das denn jetzt? Das heißt also, hier müssen wir sicherlich auch nochmal untersuchen, was hat es gebracht. Aber wir hatten 10 Empfehlungen formuliert, relativ früh. Und es war interessant zu sehen, dass Genehmigungsbehörden, die hinterher diese 30 Milliarden Euro auch vergeben, teilweise unsere Empfehlungen genutzt haben, um über den gesetzlichen Standard hinaus höhere Schutzstandards zu realisieren. Also ganz konkret zum Beispiel bei einem Wasserkraftwerk zu sagen oder Wasseraufbereitungsanlage, wir schützen diese Infrastruktur gegenüber ein extremer Hochwasser und nicht nur ein hundertjähriges Hochwasser.
Ja, vielleicht gucken wir auch konkret nochmal drauf. Sie hatten zum Beispiel den Wiederaufbau einer Schule an gleicher Stelle kritisiert. Was ist da passiert?
Das war auch ein interessantes Faktum. Kurz nach dem Wiederaufbau gab es da eine Studie, dass man die Schule an dem gleichen Standort wieder aufbauen kann. Das ist eine Schule für 100 körperlich und geistig eingeschränkte, behinderte Kinder. Die hat nur ein Geschoss, ein Erdgeschoss. Das Wasser würde direkt die Schule treffen. Die ist direkt an der A, der Ausgang geht zur A. Und das Problem ist nicht nur das Wasser, sondern die enorme Fließgeschwindigkeit an der Stelle. Und dann hatte uns die Landrätin auch des Kreises, die neue, darauf aufmerksam gemacht, wäre es da nicht sinnvoll zu überlegen, ob man da andere Bewertungen braucht und zum Beispiel diese Evakuierungsfähigkeit zu überprüfen. Und unsere Stellungnahme so von 10, 15 Seiten hat dann im Endeffekt dazu geführt, dass der Kreis beschlossen hat, jetzt diese Schule zu verlagern. Sonst wäre sie am gleichen Standort wieder aufgebaut worden.
Und das ist doch fast nicht nachvollziehbar, weil wir uns ja noch erinnern, dass ja auch Menschen aus einer Behindertenunterkunft umkamen bei dieser Flutkatastrophe im Ahrtal. Also eigentlich hätte man ja unterstellen können, dass das Umdenken dadurch passiert, oder? Ist das naiv gedacht?
Naiv nicht, weil es interessant ist, das Heim in Sinzig ist, war die gleiche Person, die es auch damals die Schule da in Bad Neuenahr-Ahrweiler betrieben hat. Und da war auch interessant, mit der Person haben wir diskutiert. Aber klar, es braucht dann natürlich auch Geld und es braucht die Finanzierung dieser Möglichkeit. Also man kann natürlich von Leuten erwarten, dass sie sagen, ja, ich kann mir das vorstellen. Aber wenn sie dann eben kein Grundstück haben, keine Umzugsoption, dieser Wiederaufbau, diese Umzüge nicht finanziert, dann ist natürlich schon klar, dass sie dann auch in ein Problem treten. Bei der Levana-Schule, und die Schule handelt sich, reden wir ungefähr über 10 Millionen Euro mehr jetzt für die räumliche Verlagerung. Die ist aber sinnvoll, weil man eben dadurch natürlich langfristig auch dieses Schulgebäude und die Schüler dort drin schützt, die besonders verwundbar sind.
Müssten wir da nicht allgemein zu einem Umdenken hinkommen, dass wir sagen, wenn in 10, 15 Jahren auch in solchen Zeiträumen Gebäude erneuert werden, dann setzen wir sie an andere Stellen?
Das wäre sinnvoll. Es ist natürlich, wenn jetzt kein Ereignis passiert, immer die Frage, warum soll jemand über solche Szenarien nachdenken? Aber gerade auch nach so einem Ereignis, wo es eben eine Großfläche Zerstörung gibt, wo wir öffentliche Mittel von 30 Milliarden Euro in die Hand nehmen, um diese Region wieder aufzubauen, sollte man nicht nur über Wiederaufbau nachdenken, sondern eben auch Neuaufbau. Und es gibt Möglichkeiten, auch die räumliche Verlagerung zu finanzieren. Das muss dann natürlich auch kommuniziert und auch angeboten werden. Da haben wir vielfach doch auch erhebliche Herausforderungen gesehen. Und als Wissenschaft konnten wir relativ neutral auch dann dort in die Diskussion, die vielfach kontrovers waren, angespannt waren, auch unsere Ideen, unsere Empfehlungen einbringen als neutrale Institution.
Sie wurden jetzt ausgezeichnet mit dem Umwelt- und Nachhaltigkeitspreis vom Unternehmensverband Baum. Wie haben Sie denn überzeugt?
Das ist eine gute Frage. Die Jury hat das entschieden. Ja. Deshalb weiß ich gar nicht genau, was die Kriterien waren. Aber es war interessant, weil theoretisch meine Forschung ja sich stärker an öffentliche Einrichtungen, Städte, Länder, Bund richtet, weniger direkt an Unternehmen. Aber schön zu sehen, dass auch so ein Unternehmensverband den Wert dieser Forschung zu Klimaresilienz und nachhaltiger Stadtentwicklung sieht.
Kann denn so ein Preis was bewirken?
Ja, also auf der einen Seite ist es natürlich persönlich erstmal schön. Zweitens war es spannend, die Unternehmen mal zu sehen, auch zu sehen, wer da so in Anführungszeichen in diesem Baumnetzwerk ist. Das geht hier von Weleda bis zu Porsche über Dativ, also ganz unterschiedliche Unternehmen oder auch Biontech, wo wir natürlich dann auch tendenziell Interesse an solchen Kooperationen vielleicht haben, zukünftig bei Forschungsprojekten.
Unternehmen sind ja genauso betroffen wie Privatmenschen, wenn eine Flutwelle kommt. Wenn wir jetzt auf Ihre Lösungen gucken, wo sind die denn vielleicht ganz besonders innovativ, wenn wir über Infrastrukturen sprechen, beispielsweise Krankenhäuser, Feuerwehr, was ist da ganz besonders anders, was wir so gar nicht kennen von der Vorstellung her?
Das ist schwierig zu beantworten. Ich weiß manchmal gar nicht, was die genaue Vorstellungskraft des gemeinen Bürgers ist, um es mal so zu sagen. Aber ich glaube, dass wir zum Beispiel uns ein bisschen wegbewegen müssen von der Idee, dass man zum Beispiel diese kritischen und sensiblen Infrastrukturen in diesen Hochwassergebieten lässt. Man wird nicht ganze Städte, egal ob Valencia oder Bad Neuenahr-Ahrweiler, umsiedeln können. Das macht auch in Teilen keinen Sinn. Aber sicherlich diese kritischen und sensiblen Infrastrukturen, da brauchen wir mehr Schutz. Wenn zum Beispiel von 18 Feuerwachen 16 nicht funktionieren beim Hochwasser, habe ich schon ein Problem. Und da muss ich natürlich überlegen, was kann man da ändern?
Was könnte geändert werden bei einer Feuerwache, die vielleicht in so einem sensiblen Gebiet ist?
Auf der einen Seite kann man sicherlich den Standort nochmal überprüfen, kann man die woanders hin verlagern, was wären dann die Wege zu bestimmten Wohngebieten, was natürlich auch um andere Aufgaben geht als nur den Hochwasserschutz, wie zum Beispiel die Erreichbarkeit von Feuern. Aber trotzdem kann man auch diskutieren, das diskutieren wir auch aktuell, kann man Feuerwehrhäuser zum Beispiel auf Stelzen bauen oder auch die Garagen für die Feuerwehrautos. Das sind natürlich andere Lasten als beim normalen Pkw, aber die Idee finde ich erstmal interessant, weil man natürlich sicherstellt, dass diese Fahrzeuge nicht plötzlich weggeschwemmt werden.
Ist so eine Idee dann auch wirklich realisierbar? Wie weit gehen Sie da in Ihrer Forschung?
Wir selber sind ja als Forscher meist dabei, Konzepte, Strategien und Empfehlungen zu geben. Wir sind jetzt nicht die Projektimplementierer oder jetzt sind wir ja auch nicht für die Feuerwehr in Bad Neuenahr-Ahrweiler oder in Köln oder hier in Stuttgart zuständig. Trotzdem diskutiert man das aktuell auch im Wiederaufbau beispielsweise bei solchen Feuerwehrgebäuden. Und interessant ist, dass zum Beispiel auch dann die Genehmigungsdirektionen verhindert haben, dass genau das Feuerwehrhaus an der gleichen Stelle wieder direkt aufgebaut wird. Also da helfen unsere Empfehlungen schon, so eine Art Nachdenkprozess zu initiieren.
Was kann denn am Ende jeder Einzelne tun? Weil wir sind ja auch gefragt, wenn solche Ereignisse kommen, uns vielleicht ganz anders darauf einzustellen.
Das ist sicherlich auch wichtig. Also jeder Einzelne muss natürlich fragen, wann sind Entscheidungen zum Thema Starkregen oder Hochwasservorsorge oder Hitzestressvorsorge besonders wichtig. Zum Beispiel, wenn Sie ein Haus kaufen oder eine Immobilie, da haben Sie normalerweise oder verkaufen, haben Sie zum Beispiel die Notwendigkeit, einen Energieausweis bereitzustellen. Warum kriegt man das nicht hin, dann auch zu sagen, Sie müssen auch eine Starkregengefahrenkarte und einen Hochwasserpass bereitstellen? Dann hätte ich zumindest die Möglichkeit zu sagen, muss ich bei der Sanierung der Fenster oder des Kellers das Thema Hochwasserschutz, Starkregenschutz bedenken? Manchmal sind das ja auch kleine Maßnahmen, mit denen man erhebliche Schäden reduzieren kann.
Wie müssen wir denn jeder Einzelne von uns umdenken, wenn es um Starkregen und Hochwasserereignisse geht? Professor Jörn Birkmann ist bei uns und hat da auch schon Maßnahmen, Tipps, was denn wichtig wäre. Wir wollten über den Keller sprechen. Was ist denn beim Keller zu beachten?
Beim Keller ist sicherlich die Lessons learned, dass man gucken muss, gibt es bestimmte Gegenstände oder Infrastrukturen im Keller, die besonders teuer sind, die man schützen muss. Oder auch zum Beispiel bei einer Ölheizung die Gefahr, dass das aufschwemmt und das Öl plötzlich austritt und dann beispielsweise in die Kellerwände oder in das Mauerwerk geht. Dann kann man ein Haus fast wieder abreißen. Also das sind dann auch Schadenspotenziale, die sind enorm hoch. Und davor sollte man sich tendenziell schützen, wenn man in so einem exponierten Bereich liegt.
Da muss ich mir wahrscheinlich auch Gedanken machen, wo hängen Stromkästen, wenn die unten im Keller sind? Auch solche Geschichten, oder?
Das ist richtig. Wenn natürlich die Stromversorgung, was normal bei uns ist, in Zentraleuropa im Keller untergebracht ist, würde es natürlich viel Sinn machen, auch zum Beispiel für die Feuerwehr, die dann hinter so einen Keller auspumpen muss. Die wird ja nicht da reingehen, wenn Strom da ist, dass man solche Stromkästen auch tendenziell vor den Keller oder vor das Haus verlagert. Das präferieren auch einige Energieverteilungsunternehmen wie Westnetz, mit denen wir kooperiert haben, weil man dann eben von außen auch diesen Strom abschalten kann, ohne dass man in das Haus rein muss. Das hat Vorteile, wenn der Kunde nicht zahlt, aber auch beim Hochwasser, wo man das dann abstellen kann, besser.
Sind das dann Dinge, die ich jetzt, wenn ich einen Umbau plane, mir schon durch den Kopf gehen lassen sollte? Weil es ist ja sonst unter Umständen zu spät.
Auf jeden Fall. Also diese Schäden sind natürlich dramatisch. Auf der anderen Seite hat man jetzt die Chance des Umbaus. Aber auch wenn man selber dann ein Haus kauft, wenn es die Möglichkeit gibt, es umzubauen, ist sicherlich es sehr ratsam, hochwassersichere Scheiben zu haben. Gerade wenn man solche zum Beispiel so eine Ölheizung hat oder auch das Heizungssystem zu wechseln. Und beim Strom muss man natürlich schauen, was kostet das. Aber wenn man eine Kernsanierung eines Hauses vornimmt, sollte man das prüfen, ob das nicht eine Möglichkeit ist. Und die könnten auch wahrscheinlich die Energieunternehmen, Energieverteilunternehmen noch mal stärker auch ein Incentive setzen, dass man das umbaut, weil das eben helfen kann.
Ja, SWR1-Hörerinnen und Hörer schalten sich auch gerade ein. Klaus schickt uns zum Beispiel direkt eine Nachricht und sagt, bei meinen Schwiegereltern in Rudersbach-Schlechtbach, da war ja im Sommer das Hochwasser hier in Baden-Württemberg, gab es erhebliche Schäden im Keller und im Erdgeschoss. Inzwischen läuft die Heizung wieder, dank Wärmepumpe und Solaranlage. Bei anderen Anwesen mit mit Ölheizung, gibt's heute noch Probleme, genau das, was Sie angesprochen haben. Wichtiger Hinweis, der Hausrat ist ebenso gegen Elementarschäden zu versichern. Vielleicht können wir da kurz bleiben bei der Elementarschädenversicherung. Das war ja auch im Ahrtal das große Thema. Ganz viele Menschen hatten diese Versicherung nicht. Wann ist die denn sinnvoll? Kann man sagen, wenn ich in Nähe von 50, 100 Meter von einem Fluss wohne, wann ist es ratsam?
Das ist nicht eine ganz leichte Frage, weil natürlich je nachdem, wo Sie am Fluss wohnen, wie oft diese Hochwasserereignisse kommen, natürlich dann auch andere Prämien, andere Höhen auch der Versicherung zahlen. Und manche Gebäude werden auch nicht mehr versichert, wenn Sie nachträglich das versichern wollen. Aber generell kann natürlich eine Elementarschadensversicherung schon helfen, auch über solche Schadensereignisse zu kommen, weil natürlich ein Teil dieses Schadens dann von der Versicherung gedeckt wird. Es ist natürlich auch wichtig, dass sich diese Versicherungssysteme weiterentwickeln, dass es mehr Anreize gibt, Vorsorgemaßnahmen zu machen, weil wenn man hinterher nur den Schaden kompensiert bekommt, reicht das ja nicht.
Wie kann denn da ein Anreiz aussehen?
Sie könnten oder bei Rückversicherern oder bei Versicherern in großen Versicherungsgesellschaften diskutiert man das ja auch, Anreize setzen, dass man sagt, okay, ein Teil einer reduzierten Prämie ist daran gekoppelt, dass sie bestimmte Vorsorgemaßnahmen wie hochwassersichere Kellerfenster haben oder bestimmte Gegenstände nicht im Keller aufbewahren. Also da kann man schon auch Anreize setzen, aber es ist sicherlich noch nicht flächendeckend. Und das andere Thema ist, wir haben im Süden eine relativ hohe Prozentanteil der Haushalte, die Elementarschadensversicherungsschutz haben. Im Westen, im Norden ist das anders, auch historisch. Und da muss man natürlich dann auch gucken, ja, wie kann man hier diese Unterschiede auch nochmal angehen?
Wir sprechen über Schutz vor Hochwasser und Starkregen und es kommen Mails rein von der NSW1-Hörerinnen und Hörern. 10% hat unser Tablet noch. Mal gucken, wie schnell der Strom weg ist. Aus Freiburg schreiben uns nämlich gerade Marlene und Bernd Mönig und die sind gebürtig aus Ahrweiler und der Eifel und sagen, wie sieht's denn jetzt eigentlich mit den Rückhaltebecken an den Ahrzuflüssen aus? Das war schon ein Thema 1906 und 1910 beim vergangenen Jahrhundert Hochwasser und da wurde das nicht ausgeführt zugunsten des Nürburgringbaus. Professor Jörn Birkmann, Sie sind da gut drin in dem Thema. Sie können wahrscheinlich den beiden was dazu sagen.
Ja, wir sind natürlich als Forscher jetzt nicht für die Umsetzung und Einzelplanung der Becken zuständig, aber wir sind in der Diskussion drin gewesen, hatten einen Workshop auch mit dem Landkreis zusammen und dem Planungsbüro, das diese Becken plant. Und dort sind 19 Standorte identifiziert und wir haben dann zum Beispiel auch diese Umweltwirkung diskutiert. Und man muss natürlich zum Beispiel Straßen verlegen. Man muss natürlich auch bedenken, diese Hochwasserrückhaltebecken, das sind jetzt keine kleinen Geschichten, sondern teilweise 30 Meter hohe Wände, die man da oder Mauern, die man hochziehen muss am Ende. Und man muss natürlich auch darauf achten, dass man möglichst dann keine Siedlungsentwicklung direkt hinter diesen Bauwerken zulässt, weil wenn es mal zu einem Schadensereignis kommt, muss man sicherlich da auch Vorsorge betreiben.
Jetzt gab es ja schon diese Hochwasserereignisse in der Geschichte. Offenbar hat man daraus nicht gelernt oder was kann man da unterstellen?
Das ist schwierig zu sagen. Es gibt da natürlich dann immer, wenn die Zeit weiter voranschreitet, vielleicht auch andere Prioritäten. Aber momentan, glaube ich, ist diese Diskussion um die Möglichkeit der Realisierung dieser Hochwasserrückhaltebecken relativ stark im Fluss. Man braucht natürlich dann auch Strukturen, die das finanzieren. Das ist jetzt keine Aufgabe, die eine Gemeinde alleine schultern kann. Und natürlich auch die Realisierungszeiten, da sprechen wir jetzt nicht über ein, zwei Jahre, sondern eher über 10, 15, 20 Jahre, bis solche Hochwasserrückhaltebecken dann für diese Nebenflüsse auch wirklich realisiert sind.
Wie müssen wir denn überhaupt unterscheiden? Es gibt ja einmal dann Starkregenereignisse und dann das Hochwasser. Die wirken sich ja anders aus.
Ja, bei dem Starkregen haben wir die Herausforderung, dass Starkregenereignisse auch abseits der Flüsse auftreten können. Dass da teilweise auch Starkregen dazu geführt hat, dass bestimmte Bereiche überflutet waren, die gar nicht so direkt am Fluss liegen. Und vor beiden müssen wir uns schützen. Auf der einen Seite können wir versuchen, das Wasser außerhalb der Stadt stärker zu halten, wie zum Beispiel Hochwasserrückhaltebecken in der Landwirtschaft oder Forstwirtschaft, Wege oder die Landnutzung so zu sehen oder auszugestalten, dass das Wasser etwas zurückgehalten wird. Aber wir müssen sicherlich auch damit rechnen, gerade bei Starkregen, dass es auch Städte treffen wird im Siedlungsbereich. Und hier müssen wir vielleicht auch Straßen umbauen oder sensible kritische Infrastrukturen besser schützen, weil man kann sich nicht vollständig gegenüber dem Wasser, Hochwasser oder Starkregen oder einen hundertprozentigen Schutz gibt es da nicht.
Wir haben ja in Städten teilweise ganz große Regionen mit Parks und mit Grünflächen. Ließe sich da anders denken, mit denen anders umgehen?
Ich glaube schon. Also wir müssen, glaube ich, stärker überlegen, was passiert, wenn man dieses Hochwasser oder auch ein Starkregenereignis hat und diese Flutwellen dann durch die Stadt fließen, ähnlich wie in Valencia oder hier im Ahrtal oder auch in Rudersberg hier in Baden-Württemberg. Und da macht es dann sicherlich Sinn zu sagen, was können wir vorbereiten, damit solche Starkregenereignisse zum Beispiel über bestimmte Straßen abgeführt werden. Da muss man dann halt sehen, dass man bestimmte Häuser schützt, die Eingänge, die Straße vielleicht auch in der Mitte tiefer macht, sodass das Wasser besser abläuft. Und man kann natürlich auch mal sagen oder fragen, kann man bestimmte Parkanlagen, Sportplätze so vorbereiten, dass sie auch als Abflussbereiche schadfreier das Wasser durch eine Stadt leiten.
Was müsste dabei in einem Park passieren, wenn ich jetzt hier an den großen Stadtpark in Stuttgart denke beispielsweise?
Man müsste sicherlich eben darauf achten, dass man Bereiche hat, wo das Wasser sich sammeln kann und dass das natürlich dann auch abfließt Richtung Neckar und möglichst schadfrei und nicht über eine Bundesstraße, die am Ende noch existiert oder dort im Grunde eine wichtige Verkehrsader darstellt. Und man muss natürlich sicherstellen, dass auch nicht zu viele Gegenstände mitgerissen werden. Wir haben aus dem Ahrtal gelernt, dass natürlich erhebliche Teile von Wohnwagen, Campingplätzen, Bäumen in dem Wasser geführt wurden. Das heißt, man muss natürlich auch solche Parkanlagen dann so gestalten, dass es nicht zu viel Abriss gibt oder Schwemmgut.
RW Dudder aus Stuttgart schreibt uns, liegen denn eigentlich Szenarien vor, die die Wetterlage der Unwetter von Valencia oder im Ahrtal über Stuttgart simulieren? Gibt es sowas?
Nach meinem Kenntnisstand aktuell nicht, aber es gibt Kollegen, die auch in dem Konsortium dieses Forschungsprojekts waren, gerade in Potsdam ein Kollege, der solche Szenarien entwickelt und das auf andere Regionen dann überträgt. Ob wir da jetzt aus Stuttgart schon oder für Stuttgart konkret diese Simulation haben, das ist mir nicht bekannt.
Sind denn so Städte wie Stuttgart, was ja eine Kessellage ist, sind die gefährdeter als andere Städte?
Das Wasser kommt zumindest relativ schnell in die Stadtmitte. Auch der Vorplatz beim Rathaus, wo heute der Weihnachtsmarkt ist, oder die B14 sind natürlich solche Hotspots, wo sich Wasser, was dann über die Hänge hier in Stuttgart runterkommt, natürlich sehr stark und sehr, sehr schnell sammeln kann. Und da zeigen die aktuellen Starkregengefahrenkarten auch deutliche Probleme oder Hinweise, dass man hier eigentlich mehr Vorsorge auch wahrscheinlich brauchen wird.
Da sind wahrscheinlich dann Häuser in Hanglage sowieso beliebter geworden.
Ja, die Hanglage ist jetzt ja auch nicht ganz preiswert hier in Stuttgart, aber richtig. Aber man hat natürlich auch beim Hang die Herausforderung, wenn es einen bestimmten Straßenteil gibt, der dann zum Haus führt und das Wasser, der Starkregen, würde genau auf dieser Straße auch runterkommen, ist das natürlich so, dass das Wasser dann faktisch in das Haus reinläuft. Das heißt, da muss man sich dann schon überlegen, hat man Möglichkeiten beim Umbau des Gartens oder bei bestimmten Kernsanierungen am Gebäude Vorsorge zu betreiben.
Was kann denn Valencia zum Beispiel vom Ahrtal lernen? Gibt es da auch Kooperationen?
Nach meinem Wissen sind die sehr vereinzelt. Wir sprechen mit einigen Kollegen, aber ich glaube, es gibt jetzt noch keine echte institutionalisierte Kooperation. Was, glaube ich, eine Lessons learned ist aus dem Ahrtal, sowohl für Gemeinden, die hier in Baden-Württemberg oder Bayern von dem Hochwasser betroffen waren, aber eben auch Valencia ist eigentlich, man muss ein bisschen davon weggehen, zu versuchen, diese Einzelschäden, sowieso Telefonbücher zu listen. Das macht wenig Sinn. Es ist natürlich wichtig, dass man das dokumentiert, aber man sollte beim Wiederaufbau so in größeren Kategorien denken. Was muss ich machen, um ein ganzes Stadtquartier zu sanieren? Auch in Valencia sind ja große Teile der Stadt betroffen. Hier wäre es sinnvoll, dass man größer denkt und auch sagt, wo kann ich Parks, Straßen, kritische Infrastrukturen so vorbereiten, dass sie nächstes Mal schadfreier diese Ereignisse überstehen.
Wobei ja wirklich auch gerade in Baden-Württemberg jetzt im Sommer einige kleine Regionen betroffen waren, wovon auch erstmal niemand ausgegangen war. Rudersberg beispielsweise hatten wir eben schon erwähnt. 2006 gab es ein großes Hochwasser in Schwäbisch Gmünd. Was hat man da dann auch konkret vor Ort für die Zukunft gelernt?
Ich glaube, es war spannend. In 2006 war eben dieses,
oder 2016
war es, ne? Genau, ja. War dieses Starkregenereignis in Schwäbisch Gmünd und wir haben da auch Befragungen durchgeführt. Wir versuchen dann ja auch zu erfassen, was wissen Leute darüber, was ist passiert und da hat man auf jeden Fall auch diese Unterführung gehabt, wo zwei Leute ums Leben gekommen sind, ein Jugendlicher, ein Feuerwehrmann und dort hat man zum Beispiel diesen Kanaldeckel, der so einen Sog entfaltet hat, dort auch zugeschweißt beziehungsweise so versiegelt, dass da im Grunde kein Sog mehr entstehen kann. Aber die Herausforderung ist eigentlich, wir reden da über Bereiche, die abseits teilweise des Flusses liegen. Bei einem Hochwasser haben wir relativ klare Vorstellungen, was müssen wir absperren. Aber wer ist denn zuständig für die Absperrung bei einem Starkregen von bestimmten Straßenabschnitten? Das ist, glaube ich, noch teilweise eine
Herausforderung. Wie kann sowas geregelt werden? Also THW wissen wir, sind im Einsatz, Feuerwehr ist im Einsatz. Aber wie kann man das im Vorhinein klären?
Also es ist sicherlich interessant zu prüfen, wer müsste da tätig werden. Ist das das Tiefbauamt? Ist das das Ordnungsamt? Da muss es Konzepte geben. Und natürlich, man muss auch gucken, wir haben ja relativ viel Signalanlagen, heute Technik, wenn Sie über Tunnelbauwerke auch hier im Raum sprechen. Da müsste es eigentlich so sein, dass da auch automatisch mal Schranken runtergehen oder ein autonom fahrendes Fahrzeug oder so ein Hightech-Fahrzeug eigentlich auch in der Lage ist, dem Fahrer zu sagen, da darfst du nicht reinfahren, weil die Evakuierung dann hinter so eines der Menschen, die da reingefahren sind, ist auch für die Feuerwehr oder das THW natürlich immer risikoreich. Und das wäre sinnvoll, dass man da nochmal stärker prüft mit Szenarien, wo erreicht man die Leute, die jetzt nicht mehr zu Hause sind, sondern irgendwo auf der Straße.
Sind das so Hinweise, die Sie in Ihrer Forschung dann weitergeben, dann auch an die Politik, an Kommunen, und so etwas fließt dann auch in Gesetzesvorlagen ein? Wie können wir uns das vorstellen?
Ja, wir haben teilweise natürlich etwas generellere Empfehlungen, zum Beispiel im Raum mehr dem Fluss mehr Raum zu geben, aber dann versuchen wir das zu konkretisieren. Was heißt das? Beispiel, wir haben das Problem, wenn wir die Gebäude vom Fluss, zum Beispiel von der A, aber auch hier Filz, Rems, ein Stück weiter ins Inland verlagern wollen. Nur 200 Meter sind wir immer noch im Hochwasserbereich, da darf ich keinen neuen Bebauungsplan erlassen. Trotzdem ist das natürlich dann wichtig, dass man diese Änderung vornimmt, weil die Fließgeschwindigkeit zum Beispiel eine ganz andere ist. Und hier haben wir schon auch Stellungnahmen verfasst, die mit dazu geführt haben, dass man das Bundesrecht geändert hat. Das Baugesetzbuch gibt es einen Wiederaufbauparagraphen 9, der eben diese Verlagerung vorsieht, die man vorher nicht vornehmen konnte.
Jetzt können wir eins in Deutschland ganz besonders gut, nämlich Vorschriften. Wie schnell lässt sich sowas dann auch unbürokratisch ändern?
Das ging auch aufgrund natürlich dieser Auswirkungen dieses Flutereignisses und auch aufgrund der hohen Häufigkeit der danach erfolgten Hochwasserereignisse wie das Weihnachtshochwasser, das Sommerhochwasser hier in Bayern und Baden-Württemberg, ging das relativ schnell. Und man kann das natürlich auch ändern. Die Frage ist natürlich, was unten ankommt und was auch dann nochmal finanziert wird und beraten wird. Also wenn man Bundesgesetze manchmal ändert, weiß der Bund hinterher natürlich auch nicht, wie wirkt das denn? Ja. Und das ist für uns dann wieder spannend, Daten bereitzustellen. Was hat eine Gemeinde von diesen Änderungen genutzt? War das effektiv? War das aufwendig? Oder war das eine wirkliche Hilfestellung für die Gemeinde?
Jörn Bergmann, wie sieht es bei Ihnen zu Hause denn eigentlich aus in Sachen Schutzmaßnahmen? Haben Sie was andere nicht haben?
Ich glaube fast nicht. Auf der anderen Seite, als wir das Haus gekauft haben, haben wir uns schon auch zum Thema Lärm und Starkregen informiert. Wobei Starkregen gab es damals noch nicht. Wir wohnen an einem Hang und da kann ich aus der Starkregengefahrenkarte zumindest ablesen, dass das Hauptwasser über einen Weg, eine so kleinere Straße abfließen würde und nicht jetzt direkt bei uns auf der Terrasse oder dann im Wohnzimmer landet.
Und das ist auch was, wo nicht nur Forscher dran kommen. Diese Karte schreibt uns nämlich gerade Matthias aus Kraichdal und sagt, hab von einem Bekannten den Tipp bekommen, die Starkregenkarte für mein Haus aufzurufen. Dort wird, finde ich, gut simuliert, wo das Wasser bei Starkregen abfließt. Wie komme ich denn konkret an die Karte?
Also für Stuttgart ist die auf der Seite der Stadt Stuttgart. Wenn man eine Starkregen-Gefahrenkarte eingibt, kommt man da drauf. Man muss sicherlich beachten, bei Starkregen ist es nicht nur entscheidend, wo das Wasser steht, sondern auch, wie die Fließgeschwindigkeiten sind. Wir haben gerade ein aktuelles Projekt auch mit der Stadt Stuttgart und der Region, dem Verband Region Stuttgart hier. Und dort simulieren wir oder haben wir Karten für die gesamte Region. Und das ist schon spannend zu sehen, was ist der Unterschied auch nochmal zwischen den 10 Teilen, die potenziell nass werden können. Aber wo gibt es auch Teile, wo ich zum Beispiel bei 30 Zentimeter nicht mehr stehen kann, weil die Fließgeschwindigkeit zu stark ist.
Gibt es die Karte denn jetzt für ganz Baden-Württemberg gesprochen? Gibt es die für jede Region, für jede Kommune und Gemeinde? Kann ich das überall abrufen?
Da bin ich mir nicht sicher, wie viele Gemeinden das aktuell bereitstellen, aber das Land hat auch hier Informationen. Ich weiß, einige andere Bundesländer haben das schon länger online gestellt. Hier ist immer natürlich die Frage, mit welchem Szenario hat man gerechnet, aber zumindest für Stuttgart gibt es im Online-Format hier Informationen. Und die andere Frage, die mich so ein bisschen rumtreibt, ist, wann muss man eigentlich diese Informationen auch nutzen? Weil es reicht, glaube ich, nicht nur Online-Angebote zu machen, sondern man sollte bei bestimmten, beispielsweise Bauvorhaben, diese Karte dann auch als Information wirklich vorschreiben.
Ja, auf jeden Fall auch eine Orientierung, um dann wirklich vorbereitet zu sein. Aus Lichtenwald schickt uns Michael Hoffmann eine Anregung und sagt, wie sieht das denn eigentlich aus mit Schwammwald als Hochwasserschutz? Ist das Konzept bekannt? Ein gesunder, nicht bewirtschafteter Wald kann bis zu 400 Kubikmeter Liter an Niederschlag aufnehmen. Totholz bzw. eine umgefallene Buche kann im Verrottungsprozess bis zu 2000 Liter an Wasser speichern, schreibt er uns gerade. Kennen Sie das?
Ja, wir haben die Diskussion über Schwammwald, Schwammstadt, Aufnahmekapazität landwirtschaftlicher Flächen, also des Freiraums. Das ist sicherlich wichtig. Auch gerade hier hat natürlich haben Regionen, die Waldflächen haben, einen gewissen Vorteil, weil das Wasser hält sich dort und kühlt natürlich auch in Hitzezeiten. Aber bei diesen extremen Regenereignissen und gerade auch wenn, wie im Ahrtal, vorher schon der Regen den Boden gesättigt hat, also das Wasser im Grunde dort schon drin ist, dann ist diese Möglichkeit dieses Schwammwalds oder auch der Schwammstadt teilweise begrenzt. Da darf man jetzt keine falschen Vorstellungen machen. Also bei diesen Extremereignissen kommt so viel Wasser runter, dass man das nicht auf der Gemarkung einer Stadt alleine versickern lassen oder halten kann. Da muss man auch davon ausgehen, dass Teile überflutet werden.
Deswegen sind so viele Maßnahmen einfach wichtig. Man kann sich nicht nur auf ein Konzept verlassen. Also das kam heute Vormittag auf jeden Fall durch. Profitieren die Studierenden in Sachen Hochwasserschutz, Starkregen? Sind die dann immer mit dabei? Das ist wahrscheinlich auch ein ganz praxisnahes Studium, könnte ich mir vorstellen, oder?
Ja, ich will mich da jetzt nicht zu sehr loben, aber wir versuchen natürlich in Seminargruppen, versuche ich Synergien zwischen Forschung und Lehre herzustellen. Das heißt, wir waren mit einer Gruppe auch im Ahrtal mit einer Studierendengruppe. Das war spannend, auch natürlich dann wirklich die zerstörten Häuser zu sehen, mit Experten zu sprechen, teilweise Befragungen zu machen oder auch in Schwäbisch Gmünd. Das ist schon dann ganz gut, weil man natürlich diese direkte Relevanz auch bestimmter Themen kennenlernt und selbst erfährt. Und das ist dann natürlich noch ein wichtiger Eindruck, dass klassisch natürlich auch die Grundlagen gelehrt werden müssen, von räumlicher Planung bis zur Umweltplanung, ist natürlich auch klar. Das ist nicht dann immer in Anführungszeichen nur Feuerwerk oder Praxis.
Da kommt dann noch viel Mathe zu, kann ich mir vorstellen.
Im ingenieurswissenschaftlichen Studium auf jeden Fall, auch Mathe. Ja. Auf der anderen Seite, klar, bei Planung geht es auch vielfach um Recht und natürlich, was sind wichtige Planungsgrundlagen, ja. Was ist verbindlich. Zum Beispiel die Starkregengefahrenkarte, auch wieder interessant, zum Gegensatz zu der Hochwassergefahrenkarte, ist nicht verbindlich. Die ist nice to have, aber wir haben keine Verbindlichkeit, dass man dann in bestimmten Gebieten, die exponiert sind von Starkregen, nicht bauen darf. Das ist bei Hochwassergefahrenkarten anders.
Ja, also ein komplexes Thema. Danke erstmal für Ihre Einblicke heute Vormittag. Wir haben darüber gesprochen, wie wir Städte und Räume vor Hochwasser und Starkregen schützen können über neue Strategien und Vorschläge. Professor Birkmann, vielen Dank.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.